Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Jazz Heads, dem Podcast der Global Jazz Academy. Mein Name ist David Molina und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. In dieser Folge widmen wir uns einem besonderen Ort, der für die Berliner Jazzszene von großer Bedeutung ist. Dem Jazzclub Schlot, auch bekannt als Kunstfabrik Schlot. Seit der Gründung hat sich der Schlot als einer der wichtigsten Jazzclubs in Berlin etabliert. Heute habe ich das Vergnügen, mit den beiden Betreibern des Schlots zu sprechen, die uns mehr über die Entstehungsgeschichte dieses Clubs und seine Rolle in der Berliner Jazzszene erzählen werden. Bevor wir zu den Interviews kommen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Jazzszene in Berlin. Die Stadt hat sich ja in den letzten Jahrzehnten als internationaler Dreh- und Angelpunkt für Jazz entwickelt. Die Szene hat sich stark verändert, von den Underground-Locations der 90er Jahre bis hin zu etablierten Jazzclubs wie A-Train, Zigzag und B-Flat und internationalen Festivals, die heute die Stadt prägen. Aber wie hat alles angefangen? Was war der Ursprung der Kunstfabrik Schlot und wie hat sich die Jazzszene hier seitdem gewandelt? Genau das werden wir heute herausfinden. Ich freue mich, dass ich hier mit euch über den Schlot sprechen kann und über die Anfänge. Vor allem, weil ich bin 2008 nach Berlin gekommen und habe hier studiert und hatte wahrscheinlich als erstes mit John Kontakt, obwohl wir natürlich nicht uns persönlich gesprochen haben, sondern per E-Mail. Und damals habe ich, wie alle anderen, gebeten, einen Termin zu bekommen, um hier spielen zu dürfen. Und somit habe ich den Schlot so kennengelernt, als ich dann hier noch zu meiner Studienzeit alle Clubs ausgecheckt habe und so weiter. Und auf jeden Fall spannend auch nochmal für mich, jetzt über Stefan, dann haben wir uns später kennengelernt, über die Global Jazz Academy, dass wir da diesen Winkel dann nochmal haben. Und deswegen meine erste Frage ist, ihr seid ja beide nicht aus Berlin. Du kannst ja vielleicht nochmal kurz Stefan sagen, wo du herkommst und wann du nach Berlin gekommen bist.
Also ich komme aus Schalksmühle, was niemand kennen wird. Das ist bei Lüdenscheid, was vielleicht ein bisschen bekannter ist. Bin da zur Schule gegangen, habe dann erst ein paar Semester in Münster studiert und bin dann mit einem VWL-Studium nach Berlin gekommen, 81.
81?
Als Student auch erstmal. Also noch nicht als Musiker oder Veranstalter.
Und du hast du auch Musik studiert? Oder?
Nee, wollte ich zwar immer, aber ist nie dazu gekommen. Wie gesagt, ich habe VWL studiert, Volkswirtschaft, und bin dann aber gleich im Prinzip in die Musik reingegangen, beruflich.
Ah ja. Und John, weiß ich, du bist aus Holland, aber du kannst gerne nochmal sagen, wo genau und wann du nach Berlin gekommen bist.
Ja, möglicherweise auch ein Ort, den kaum einer kennt, obwohl es gilt als die älteste Stadt Hollands, aus Dordrecht, liegt bei Rotterdam. Und als Stefan nach Berlin kam, war ich schon 11 Jahre hier und schon Vater von 2 Kindern. Da habe ich schon in der Schule gearbeitet, weil damals Französischlehrer und dann halt eben später Interesse habe für die Musik, hatte auch einen Job damals als Student bei den Berliner Festspielen. Damals hieß es noch Berliner Jazz-Tage und das hat so ein bisschen dazu beigetragen natürlich, dass das Interesse für Jazz sehr exponiert war.
Ja, das wollte ich nämlich noch anknüpfen, weil ich weiß ja, oder als ich die Aufnahmeprüfungen gemacht habe in Deutschland damals, habe ich auch in Amsterdam vorgespielt. Ich habe in Enschede und so weiter oder Enschede, wie man auf Holländisch sagt. Genau. Und es gibt ja eine sehr lebendige Jazzszene in Holland und die ist auch sehr spannend. Hattest du damals schon viel Kontakt zu Jazz oder warst du da schon aktiv?
Nee, eigentlich gar keinen. Also ja, ich bin auch ein bisschen älter als Stefan. Also ich bin mit den Beatles und Rolling Stones aufgewachsen und so einen richtigen Zugang zu Jazz hatte ich damals nicht. Damals war das auch noch gar nicht so. Der allererste, der mich irgendwie dahin führte, war der Willem Breuker. Mhm. Vor allem, weil der so ganz unkonventionell und fast wie so ein kleiner Revoluzzer da auftrat und das war natürlich geil, da war natürlich so ein bisschen die Oppositionsgeist damals schon in den Mitte, Ende 60er Jahre angelegt und ich bin dann 71 wegen einer Freundin eigentlich in der Absicht für ein Jahr nach Berlin gezogen und dass daraus ein ganzes Leben werden würde, war nicht geplant oder abzusehen. Das hat sich dann alles ergeben und habe mich dann immatrikulieren lassen. Und als Student hat man auch immer Jobs nebenbei gesucht. Und da bin ich an diese Sache rangeraten. Und weil ich einen Führerschein hatte und mehrere Sprachen sprach, habe ich den Job leicht bekommen und bin dadurch in Berührung gekommen mit allen Jazzgrößen, die es zu der Zeit gab. Gillespie ein Auto gehabt und mit Miles Davis und wer kann das schon sagen? Ja.
Okay, das heißt, du bist dann erst in Berlin so zum Jazz quasi gekommen, zu
so
der
kann
Musik.
Man sagen, ja. Ja. War eher Folk-Freak, aber wenn man damit, ich bin selber kein Musiker, wenn man dann da so mit in Berührung kommt, dann hat man eine größere Affinität entwickelt natürlich dazu. Und alles andere hat sich später eher per Zufall entwickelt. Also der Kontakt mit Stefan hatte mit Jazz nichts zu tun gehabt. Das hat sich herausgestellt, als wir als Läuferfreunde erst uns näher kamen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie habt ihr überhaupt kennengelernt?
Ja, wie gesagt, das war übers Laufen. Aber dann war es bei mir aber auch so, dass ich mit dem Studium fertig wurde. Und ich glaube, das war so, dass ich hatte damals schon die Idee, eine Jazzschule zu gründen. Es ging gar nicht um den Schlot.
Ja,
ich habe an den Club überhaupt nicht gedacht. Dann wurde aber der alte Schlot, haben wir erfahren. Die beiden damaligen Betreiber wollten aufhören und suchten einen Nachfolger. Und da dann drüber noch 2 oder 3 Stockwerke waren, ich glaube 3 sogar, aber 1 war vermietet, haben wir gesagt, wir machen also den Club und darüber eine Musikschule, was wir da auch mehrere Jahre lang durchgezogen haben.
Wo war das dann?
Das war Kastanienallee.
Ah ja.
Das war noch ein Jazzclub-Betrieb ohne behördliche Genehmigung in den wilden Zeiten nach der Wende. Es ging da alles noch so. Und irgendwann mussten wir dann aus der Location raus und sind dann hier gelandet.
Wann seid ihr umgezogen von der Kastanienallee? Welches Jahr ungefähr?
2000, genau.
Ja. 1999 habe alles rausgeholt, was wir auch hier verwenden wollten und haben hier begonnen, die Sachen, die wir verwenden konnten, hier vorzubereiten oder einzurichten oder zu lagern zunächst. Und in April 2000 haben wir das allererste Mal hier aufgemacht.
Ihr seid ja natürlich nicht die Gründer vom Schlot, aber ihr habt schon diesen Club zu dem gemacht, was er heute ist. Vorher war zwar auch Jazz angeboten, war aber nicht der Hauptfokus, ne? War was?
Naja, zu Beginn tatsächlich war das so, dass die damalige Gründer, also in 93 haben die den Laden begonnen wohl, wovon der eine Piano spielen konnte und der andere als sein Manager sich hervortun wollte. Und die haben dann so dieses Fabrikgebäude auf der Kastanienallee aufgemacht. Und irgendwann wurde von einem Berliner Schlagzeuger, George Pfister, wurde an die herangetragen, er wohne gegenüber da und möchte gerne so eine Art Jam-Session machen. Das hat den Club eigentlich zu einer Jazz-Adresse gemacht. Da fand das sogenannte Bebop-Meeting statt. Und das war ja auch noch im Grunde genommen in der noch frische Nachwendezeit, wo viele Jazzer aus der Bundesrepublik nach Berlin zogen. Und da machte es eine ganze Menge Sinn, dass man da Sessions abhielt, damit die sich kennenlernten. Ja, irgendwann später hat sich diesen Effekt sich erübrigt, beziehungsweise der Zweck war erfüllt. Es haben sich viele Bands gegründet und denen haben wir dann alle eine Spielmöglichkeit geboten. Ja. Wir haben dann auch so ein bisschen den Charakter der Programmgestaltung geändert, weil es zunächst Jazz und Kabarett hieß. Wir haben dann danach den Fokus immer mehr auf Jazz gelegt. Einige Sachen wie das Impro-Theater, ich habe das immer die Jatze des gesprochenen Wortes genannt. Ja, die aus dem Stand Spielszenen kreierten, aber die haben den Schlot benutzt, um für ihr eigenes Theater zu werben. Den hat's aber so gut gefallen hier, dass die über Jahre lang geblieben sind. Die ist noch die am längsten erhalten gebliebene Event gewesen. Was jetzt immer noch ist, ist der literarische Frühschoppen am Sonntag. Auch ein Relikt oder ein Erbe von dem damaligen famosen Mittwochsfazit. Das war so auch so eine Art Kabarett, also eine Art Lesebühne gemischt mit Liedermachern oder Stand-up-Comedy. Und da ist es ein würdiger Ort für. Aber in allererster Linie verstehen wir uns als Jazzclub.
Die ursprüngliche Idee war ja, eine Schule zu gründen, meintest du,
Genau.
ja?
Also
Und
ich habe schon längere Zeit nach Räumlichkeiten gesucht, für speziell eine Schule.
ja.
Und dann kam das Angebot, der alte Schlot ist zu verkaufen oder suchen Nachfolger. Und ich weiß nicht, wie ich es erfahren habe, darüber waren halt Stockwerke, zwei leere Stockwerke, ein vermietetes. Und das war dann natürlich für uns eine gute Kombi, Jazzclub mit der Schule, was ja eigentlich mein Ding war.
Das war dann wahrscheinlich die Vorläuferschule von der Global Jazz Academy.
Ja, das ist richtig. Ich hatte die Fernkurse schon und wollte dann noch praktischen Unterricht vor Ort anmelden. Damals gab es noch jeden Montag die Session im alten Schlot, glaube ich. Das war eine lose Verbindung mit unserem Jazzunterricht. Und die Schüler sind natürlich auch zur Session hingegangen oder in die Konzerte gegangen. Das war also, ja, hatte schon was miteinander zu tun.
Und was würdet ihr sagen, wie sich die Jazzszene so in Berlin verändert hat? Und ihr habt das ja alles erlebt, dadurch, dass ihr ja diesen Jazzclub betrieben habt.
Ja, ich habe jetzt gar nicht so den Einblick in ganz viele andere kleine Clubs, aber ich denke, damals war es sicherlich chaotisch nach der Wendezeit und die Strukturen haben sich verfestigt. Also jeder, der hier in Berlin sich auskennt, kennt ja Schlot, A-Train,
Genau.
früher Quasimodo noch
Ja, genau.
und so weiter. Wir gehören halt zu den vier Clubs, sagen wir mal, vier, fünf Clubs, die es jetzt seit 20 Jahren sowas in der Form gibt.
30.
30, oh Gott, ja. Ja. Was ich allerdings noch interessant finde, dass es auch eine neue Jazzszene gibt, die ich nicht kenne, aber ich weiß, dass es sie gibt. X-Jazz oder wie die heißen,
Ah ja, klar,
wo ein
genau.
junges Publikum ist, was wahrscheinlich anders groovt als der Schlot oder das A-Train, vermute ich mal.
Ja, das sind vor allem auch Bands, die dann irgendwie mit Weltmusik mehr machen oder teilweise mit Soul. Also
Ja, man
es
muss schon natürlich auch sehen, die Leute, die Jazzclubs betreiben, das sind alles eigentlich Verrückte, die das aus Liebe oder aus Überzeugung für die Musik machen. Ja, da wird nicht zuerst die Frage gestellt, was bringt mir das an Geld, sondern was tue ich da Gutes mit? Und wir haben irgendwann gar nicht zu Bedingungen gemacht, aber das ist irgendwie auch so entstanden, dass unsere Philosophie, Kultur vor Kommerz und so weiter, viel Lob und Anerkennung eingebracht, auch vom Ministerium für Kultur und Medien. Wir haben viermal in den letzten Jahren diesen Spielsettenpreis gewonnen, weil wir auch viel für junge Leute und für Kinder tun. Ja, die spielen Schulbands. Aber auch die etablierte, die arrivierte Jazzer, die Elite-Jazzer, die spielen zumeist an Wochenenden. Aber alle neue Projekte oder Kooperationen mit allen möglichen Initiativen sind zunächst hier mal erstmal willkommen. Und irgendwie auch ein bisschen, wie gesagt, jeder Club kocht seine eigene Suppe und hat seine eigenen Schwerpunkte. Wir versuchen uns so möglichst das breite Spektrum abzudecken und auch durch unsere alte Struktur. Ne? Also mein Sohn arbeitet hier mit und dass man möglichst auch alle hier ein Willkommenskultur bieten kann. Ja, und das sind die ältere Leute, indem man Big Bands spielen lässt oder auch die alte Jazzer hier noch spielen lässt. Ja, aber auch die jungen Leute, die ziehen. Wir haben so, denke ich mal, einen guten Beitrag dazu geliefert, dass hier auch wieder junge Leute herkommen.
Ja.
Ja, und weil Jazz früher immer, das war etwas für alte Säcke, ne? Und die entweder keine Haare mehr hatten oder wenn, dann in den Zopf zurückgebunden. Das ist hier nicht so. Wenn die mal Leute von außerhalb kommen, die wundern sich immer und ja, viele junge Leute hier und so. Aber
Ja.
das ist auch irgendwie die Folge oder sind die Früchte unserer Bemühungen gewesen. Ne?
So habe ich das auch eigentlich wahrgenommen, von außen sozusagen, dass es halt nicht so eine, ja, nicht so einen elitären Charakter hat. Also, und vor allem, dass es jetzt nicht irgendwie nur diesen Stil, diesen einen Stil irgendwie hier bevorzugt wird, sozusagen. Nicht
Ja,
einmal den
es
coolen Stil,
gibt
den modernen Stil oder sozusagen, sondern dass da eben auch verschiedenste
kleinere
Leute.
Clubs kommen vielleicht manchmal nicht umhin, ne? Weil
Klar.
die sind dann eh voll, weil sie nur 40, 50 Gäste beherbergen können. Während hier offensichtlich die Offenheit, die Zugänglichkeit doch dadurch eher gegeben war und immer noch ist. Ja? Das wie als Big Bands ist, das ist ein Alleinstellungsmerkmal in den
Total.
anderen Clubs, gibt das die Bühnengröße gar nicht
Ja,
her.
genau.
Also fast alle Big Bands, ich glaube, es gibt 23, davon spielen 21 hier.
Ja.
Aber wie gesagt, in Berliner Szene, ich sage immer, es sind mehrere Parallelwelten, die es da gibt. Ja, das A-Train hat ihre eigene Stammklientel in Kreuzberg, die haben ihre eigene Stammklientel. Da ist die, vor allem unter alten Leuten, ist die, ja, die Mobilität nicht mehr so gegeben, wie es bei jungen Leuten halt eben der Fall ist. Es sei denn, man bietet was ganz Besonderes an. Also jetzt demnächst ist die Jazz Family, die Band, die ist 50 Jahre alt, übrigens so alt wie der Berlin-Marathon. Und die feiern ihren Geburtstag hier. Und die sind nicht hier entstanden, die sind eher der Westberliner Szene verbunden, aber die kommen hier, weil wir auch offen sind. Und da habe ich auch oft das Gefühl, dass sowohl die Ossis wie auch die Wessis, zu Beginn spielte das noch eine größere Rolle, hier beide sehr willkommen waren. Und so haben sie das auch immer empfunden, weil wir auch immer offen sind. Also da waren Stefan und ich uns immer von der Gesinnung her auch immer eine Meinung und haben uns dann nie in irgendeiner Form darüber gekabbelt oder in irgendeiner Form gesagt, es geht in die falsche Richtung. Nie.
Also ihr seid da immer...
Wir waren da immer da total... wir brauchten nicht mal darüber zu sprechen. Sitzungen haben wir sowieso nie gemacht, weil wir waren Läufer. Wir haben die Besprechung immer laufend gemacht.
So wie ihr euch da kennengelernt habt, genau.
Apropos Ost-West, da fällt mir auch noch ein, weil du von Wilhelm Breuker sagtest, wir hatten Hannes Zerbe regelmäßig hier, der hat mich immer sehr an Wilhelm Breuker erinnert, vom Konzept der Musiker. Ja. Ah, ja. Also auch sehr fröhlicher Anarcho-Jazz, will ich mal so sagen.
Ah, ja.
Meine Lieblingsband.
Ja.
Ja, der Hannes Zerbe ist eine Legende, der lebt immer noch. Ja. Der ist über 80 mittlerweile und der ist immer noch sehr agil und sehr aktiv und ist hier regelmäßig zu Gast. Ja. Ja. Das freut uns immer. Das treibt dann auch immer an. Auch zu der Corona-Zeit oder so, wo viele Leute uns gemailt haben, sondern ihr macht doch um Himmels Willen den Laden nicht dicht. Wir helfen euch. Sagt Bescheid, ja, wenn ihr was braucht. Und das war ja die größte Anerkennung überhaupt, die man sie erfahren konnte, ja.
Ja. Da haben die Leute gespendet, ohne dass wir Crowdfunding überhaupt gemacht haben. Wir haben einfach gefragt, können wir euch irgendwie Geld überweisen?
Also die Community, die quasi die regelmäßig hier hinkommen und...
Ja, weil die auch wissen, also diese eine Amateurband, das sind Anwälte, Ärzte oder weiß ich was, deren Kinder mal damals in diesem Gymnasium gespielt haben.
Ah, ja.
Und die Eltern, mein Kind muss ein Instrument lernen. Und die stellt sich raus, dass die Eltern selber alle Instrumente werden. Warum gründen wir nicht die heißen Round Midlife. Die sind dann mittlerweile auch fast alle in deinem Alter in etwa. Und das sind Leute, die alle Kohle haben, ja, und die spielen gar nicht für Geld.
Ja, das ist so ein bisschen die Philosophie, ne? Wie ich das so sehe. Also wir haben ja beim letzten Interview hier mit Joe Heider, der ja dann hier gespielt hat und der hier auch einmal im Jahr spielt, ne? Solange er noch kann.
Ja, genau.
Solange er noch kann, genau. Und ich habe ja auch, glaube ich, mit dir, John, auch schon mal kurz im Gespräch erfahren, dass wir ja auch regelmäßig Workshops stattfinden.
Ja, viele Fragen an, die dann das Ambiente derart mögen. Also ist natürlich auch so für so einen Workshop, also erstmal sind wir zentral gelegen, das ist aber relativ gut erreichbar. Und wir haben alles. Ja, die finden eine komplette Backline und brauchen nur selber kommen im Grunde genommen.
Genau. Ja. Wollte ich nämlich auch sagen, das ist ja auch unser Plan quasi mit der Global Jazz Academy, so ein bisschen wieder, wie du damals ja diese Verbindung gemacht hattest mit Schule und Club, vielleicht, dass sich da der Kreis wieder ein bisschen schließt, weil unser Plan ist ja quasi den Schlot mit einzubinden oder die Möglichkeit, eine Möglichkeit anzubieten, die Kurse ein bisschen weiterzuführen, aber nicht wirklich als Kurs, sondern als Workshop und auch in diesen Räumlichkeiten. Also das ist ja der Plan, dass wir dann quasi auch genau wie du meintest zu der Sommerzeit, dass man dann hier sich mal trifft, weil die Kurse sind ja bisher auch nur online und dass man da die Möglichkeit hat, auch irgendwie ein Wochenende zusammenzukommen.
Da bietet es sich dann an, weil da kommt tagsüber mittags um 1 Uhr, wenn es Hochsommer ist, kommt dann keiner.
Ja.
Und, da kann man ausgezeichnet solche Sachen machen.
Es hat ja alles quasi sehr gut geklappt mit dem Schlot seit der Übernahme, so mit dieser Philosophie, dass ihr inklusiv seid, dass ihr irgendwie junge Leute, lokale Bands, aber auch internationale Bands, Big Bands und so weiter. Ist ja eigentlich ein schöner Rückblick.
Wir haben nicht aufgegeben, weil wir beide Marathonläufer sind.
Ja. Genau, ihr seid ja ursprünglich Marathon. Du willst ja noch mit 80, willst ja noch mal Marathon laufen. Ich habe noch eine letzte Frage. Was wünscht ihr euch quasi für die Zukunft? Also wenn ihr irgendwann mal sagt, okay, der Schlot soll immer noch Schlot bleiben?
Also das auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich nur, wie. Also wir werden nicht jünger und werden sicherlich auch mal abtreten. Und dann muss ein Konzept gefunden werden, personell wie finanziell,
klar,
das hoffentlich in dem Sinne weiterlaufen
kann. Ja, lassen. Ja, klar. Ja, ich danke euch für die Zeit und es war auf jeden Fall super spannend, davon zu hören. Ich freue mich auch auf die zukünftigen Workshops, die wir dann in Kooperation mit dem Schlot organisieren werden und dann natürlich auch auf alle Konzerte, weil, wie gesagt, super viele Kollegen, unter anderem Attila Mühl, der auch einen Kurs bei uns gemacht hat, ja letzte Woche hier gespielt. Und ich habe ja auch eigentlich ein bisschen diese Philosophie versucht, in die Global Jazz Academy mit einzubringen, nämlich alle Leute, die alle LehrerInnen, die da Kurse gemacht haben, geschrieben haben und produziert haben, sind tatsächlich auch Freunde und Kolleginnen von mir. Und damit behält man auch ein bisschen diese Community. Insofern passt das eigentlich ganz gut. Und genau, ja, ich freue mich auf die nächsten Konzerte und auch auf die nächsten Workshops. Und wir sehen uns dann an die Tage, genau.
Okay. Danke für das Gespräch.
Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank an alle, die zugeschaut oder zugehört haben. In der nächsten Folge widmen wir uns wieder praktischen Themen an, die übrigens ausführlich in unseren Kursen behandelt werden. Für mehr Infos schaut doch gerne unter www.global-jazz-academy.com. Dort könnt ihr unsere Kurse kostenlos ausprobieren und auch weitere Episoden finden. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bleibt kreativ.